Werbung.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code FITNESS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code FITNESS.
This is Bayard Winthrop, founder of American Giant. I started this company because I was fed up with cheap clothes that didn't last and companies that shipped manufacturing overseas. We believed we could still make incredible clothing right here in the U.S. with American cotton and American workers earning real wages. That's what we stand for, making clothes that actually last. Get 20% off your first order when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
Werbung Ende.
Tim Mayer, hallo und herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wenn man Ihren Lebenslauf anschaut, Sie sind so ein bisschen so ein Tausendsasser. Sie haben Elektrotechnik an der RWTH, der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, studiert und am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme und an der Technischen Hochschule Karlsruhe promoviert, anschließend für die Fraunhofer Gesellschaft gearbeitet in der Solarindustrie und als Unternehmensgründer im Strommarkt. Zuletzt waren Sie Vorstand der Naturstrom AG und aktuell arbeiten Sie als Berater im Energiesektor und auch als Autor. Ihr Buch heißt Strom über Nostalgie, Zukunft und warum der Markt längst entschieden hat und das ist im Juli erschienen. Kurz gesagt, Sie kennen sich bestens aus mit der Energiewende. Schön, dass Sie heute da sind.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Tim Mayer, die Energiewende. Was fällt Ihnen als erstes dazu ein, wenn Sie diesen Begriff heute hören? Was ist die Ihrer Meinung nach wichtigste oder beeindruckendste Entwicklung und gerne weltweit, damit man nicht sofort mit dem deprimierenden Deutschland beginnt?
Bei dem Begriff Energiewende tatsächlich denke ich, wie schade es ist, dass der heute schon so politisch überladen ist, schon regelrecht zum Kampfbegriff auch wieder wird. Das ist sehr deutsch, da kommen wir gleich zu, weil weltweit das, was da passiert, sehr eindeutige Sprache spricht, nämlich dass wir gar nicht in einer politischen Wandlung sind hin zu Klimaschutz, sondern in einer stinknormalen industriellen Revolution, sag ich mal. Also die Veränderung weltweit, gar nicht nur in Europa, insbesondere getrieben von China, aber selbst in den USA, die Entwicklung sagt, wir elektrifizieren ganz viele Anwendungen, die bisher durch Verbrennung angetrieben wurden. Und wir speisen das immer mehr mit erneuerbaren Energien und jetzt auch sehr billig gewordenen Batteriespeichern. Nicht aus Klimaschutzgründen, sondern weil es einfach billiger ist. Da verdrängt einfach neue Technologie die alte. Das ist eigentlich eine gute Nachricht.
Der Übergang von der Pferdekutsche zum Verbrennungsmotor.
Es ist exakt das Gleiche und auch die Beharrung, wenn man sich das anguckt, historisch, ganz witzig eigentlich, die Beharrungsargumente sind auch immer dieselben. Viele kennen das Beispiel, dass früher, als die Eisenbahn aufkam, es hieß, über 30 km/h wird es gefährlich für den Menschen, bloß nicht mitfahren. Es gibt immer auch Gründe und Ängste und alle möglichen, natürlich auch Interessenlagen, die dazu führen, dass man dagegen spricht. Aber die Zahlen sind da extrem eindeutig, was die Zubauraten angeht, die Investitionen und die Technoökonomie sind auch, wenn man sich das anguckt, warum passiert das, was ist der Effizienzgewinn und damit der Kostengewinn, ist totaler No-Brainer, dass das jetzt genau so in dem hohen Tempo weitergeht.
Und Sie sagen, das passiert auch in den USA, obwohl Donald Trump alles probiert, um das zu verhindern?
Das ist das Spannende daran. Es gibt Dinge, wenn eben dann die Ökonomie entscheidet, finden sie ja trotzdem statt. Und ja, auch Herr Trump wird mit seinem Drill, Baby Drill die Entwicklung bremsen können, aber kann sie eben nicht aufhalten. Mhm. Man sieht das gerade in Texas, das ist mal so ein schönes Beispiel, also der konservative Petrostaat sozusagen, boomen halt die Erneuerbaren und die Batteriespeicher, weil es günstiger ist. Als er diesen Offshore-Windpark gestoppt hat an der Ostküste.
Revolution Wind,
genau, hieß der, glaube ich, von totales Ørsted. Desaster natürlich und auch wirklich ein Rückschlag für Ørsted, genau. Natürlich beschweren sich dann auch Unternehmen, die sagen, hey, wir brauchen schon auch billigen Strom, das weißt du hoffentlich. Mhm. Und er zieht es durch, weil er ja beratungsresistent ist, aber am Ende macht er damit Strom teurer. Und schadet der amerikanischen Wirtschaft. Hm. Das wirft die noch weiter zurück. Aus vielen anderen Themen ziehen die sich ja auch zurück. Es wird zu deren Schaden sein. Es wird aber nicht den Wandel hin zur Elektrifizierung aufhalten.
Ist das so ein globales Rennen, das China eigentlich schon gewonnen hat?
Absolut. Also China hat, das ist beeindruckend, wenn man sich anschaut, die letzten 20 Jahre der Entwicklung. Ich habe mir da mal alle 5-Jahres-Pläne wirklich angeguckt. Das ist einfach eine sehr, sehr nüchtern und gut kalkuliert durchgezogene Industriestrategie. Angefangen mit erneuerbaren Energien. Solarenergie war ja in Deutschland auch mal groß, ist dann eben verlagert worden nach China und da ins Volumen gebracht worden, diesen Technologieführer. Dann natürlich auch bei der Batterietechnik jetzt, Windkraft auch. Überall ist man sehr gezielt und strategisch Technologieführer geworden, auch Kostenführer und kann jetzt, das steht im aktuellen Plan auch drin, wirklich die Welt dann überrollen mit günstigen und richtig top Produkten rund um elektrische
Lösungen. Man will die Welt auch überrollen.
Man will sie überrollen, man will jetzt das, was man reingesteckt hat an Geld, natürlich wieder verdienen. Und deshalb wird in China auch immer so brutal Überkapazität aufgebaut. Das ist ja hier auch ein Thema. Sagen, guck mal, die verdienen gar kein Geld. Das stimmt, das ist aber ein Teil dieses blutigen Spiels, dass die auch intern spielen, dass auch da die Besten im harten Wettbewerb stehen und dann konsolidieren, größer werden, noch mehr Volumen und die Größten überleben dann auch in China und überrollen halt den Weltmarkt. Und das ist einfach Strategie.
Und das heißt, am Ende überlebt von den chinesischen Autobauern, von diesen E-Autobauern vielleicht BYD und kontrolliert dann den Weltmarkt?
Oder was? Nicht einer, also typischerweise war immer von der chinesischen Regierung das Ziel, so fünf. Es gibt unzählbar viele, glaube ich, mittlerweile. Man kann das ganz gut vorgelagert sehen in der Solarindustrie, weil das war ja die erste, die diesen Zyklus auch in China durchlaufen hat. Und da gab es immer wieder Phasen der Konsolidierung, wo dann aus vielen auf einmal so 5 große wieder wurden und dann wurde wieder, sagen, aufgebaut und weiterentwickelt und wieder neue dazu. Und das ist so eine typische Zahl. Wettbewerb will man auch in China haben, aber eben wenige große Spieler werden es am Ende wahrscheinlich sein.
Und ist das, das sollte eigentlich gar nicht um China gehen, das Gespräch, aber ist das auch ein Problem für den Arbeitsmarkt in China, dass wenn Unternehmen pleite gehen, dann hat man mehr Arbeitslose? Das möchte man ja auch nicht. Ich glaube, es gab mal so Zahlen, dass im Jugendbereich in China, glaube ich, auch irgendwie so ein Viertel der Bevölkerung fast keinen Job mehr befindet, weil China ja natürlich auch große wirtschaftliche Probleme teilweise hat.
Es ist bestimmt ein Teil der Rechnung, da bin ich jetzt zu wenig China-Experte, aber ich würde da zustimmen, dass natürlich der große Wachstumsdruck, den die haben, um Bevölkerung in Arbeit zu halten und Wohlstandsmehrung zu haben, dass der bestimmt auch eine Rolle dabei spielt, jetzt diese angeschobenen Entwicklungen bei E-Mobilität, bei Erneuerbaren und so und bei Batterien, die nicht bremsen zu können, einfach weil man das braucht als Markt. Aber es ist eben auch der, auch in China sind das die Märkte, die am schnellsten wachsen und das Wirtschaftswachstum insgesamt damit massiv vorantreiben.
Und kommt dann irgendwann der Moment, wenn diese Konsolidierung erfolgt ist, zum Beispiel im E-Auto-Sektor? Aktuell haben wir, oder auch Solarsektor, aktuell haben wir wahnsinnig günstige Solarmodule, die man für ein Apple und ein Ei fast kaufen kann, dass dann irgendwann die Preise auf dem Weltmarkt deutlich erhöht werden? Weil das passiert ja, wenn man irgendjemand dann ein Monopol oder so ein Duopol hat, dann erhöht man die Preise und dann wird alles auf einmal deutlich teurer.
Also aktuell ist schon eine Entwicklung da, dass Solarmodule ein bisschen teurer werden. Das ist auch erstmal gar kein Drama. Ich glaube schon, dass es so sein wird. Auch andere Länder bauen, auch aus Resilienzgründen, Fertigungskapazitäten auf. Ich glaube auch, da ist China selber sein Marktplayer genug und Stratege genug, dass sie es nicht überziehen werden. Weil dann natürlich immer der Anreiz da ist, in anderen Ländern das aufzubauen. So. Entscheidend ist aber, glaube ich, was anderes, dass jetzt die Technologie schon so günstig ist, dass auch ein paar Prozent mehr wieder an Preisen den Unterschied nicht ausmacht in der Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu fossiler Energie. Und das ist eigentlich,
oder?
Genau. Und das ist eigentlich Ausschlaggebende. Also wenn man sich anguckt, wir haben im Markt für Energie eine brutale Schieflage. Der Internationale Währungsfonds sagt, dass jedes Jahr, das ist eine Zahl, die kann man sich gar nicht ausmalen, jedes Jahr so um die 7.000 Milliarden US-Dollar gesteckt werden in die Subvention fossiler Energie. Davon sind etwa 1.000 Milliarden direkte Privilegien, Steuererleichterungen und 6.000 nicht gedeckte Klimafolgeschäden. So. Das heißt, die...
Dass man für die Folgekosten nicht bezahlen muss.
Genau, die muss man halt nicht bezahlen. So, das sind 6% der weltweiten Wirtschaftsleistung fließt in die Subvention fossiler Energie. Mhm. Total krank. Gleichzeitig setzen sich trotzdem erneuerbare Energien durch, weil sie günstiger sind. Trotz dieser Schieflage. Das ist wirklich beeindruckend. Da können Sie jetzt ein paar Prozent irgendwie, wie gesagt, an Fertigungskosten wieder draufpacken oder an Preisen. Das ändert dieses Spiel überhaupt nicht. Und auch das vielleicht, um sich deutlich zu machen, wie erfolgreich das ist, weil das ja die Frage am Anfang war, was sind eigentlich die Erfolge? Wir sind wahrscheinlich als Menschheit, groß gesprochen, in 3 Jahren, 4 spätestens an dem Punkt, wo wir mehr Nutzenergie ziehen, alleine aus Wind und Sonne, als aus allem Erdöl, das wir verbrennen.
Was genau ist Nutzenergie?
Nutzenergie heißt, das ist in der Mobilität am einfachsten erklärt, wenn ich mit dem Auto von A nach B fahre. Hm. Und ich mache das mit Benzin, dann ist 75% der Energie ist einfach weg. Das ist Abwärme, ne? durch Auspuff und Kühler weg. Und nur 25% ist die Nutzenergie, die ich wirklich gebraucht habe, um diese Fortbewegungsleistung zu erbringen. Bei elektrischen Antrieben ist das viel besser, weil es kein Verbrennungsprozess ist. Und wenn ich jetzt alles in Mobilität umrechne, beim Öl kann man das ja machen, das ist ja fast ausschließlich für Mobilitätszwecke, dann ist halt, wenn ich die ganze Abwärme mal abziehe und nur die Nutzenergie hernehme, und das vergleiche, wie viel hole ich aus dem Öl raus weltweit und wie viel hole ich heute schon aus Wind- und Solarstrom raus, dann sind wir, wie gesagt, in 3-4 Jahren an dem Punkt, dass das gleichzieht. Und jetzt macht man sich mal deutlich, was für eine gigantische Industrie und Fossilwirtschaft dahinter steckt, mit all den Förderungen, all den Häfen, all den teilweise auch Kriegen, die geführt werden. Und das ist ein gigantischer Erfolg, der aber auch erklärt, weswegen teilweise harte Desinformation und viel, viel, viel Lobbying dagegen passiert, weil das wirklich Geschäft ist, was wegbricht. Das ist im Kern dessen, was wir teilweise auch in der deutschen Diskussion sogar sehen. Und das ist dieser Gegenpol, was Herr Trump versucht, gegen China zu sagen, ich versuche irgendwie noch ein bisschen Fossilgeschäft zu retten. Das Thema ist aber durch. Da kann es ein bisschen verzögern. Und die Technoökonomie ist ja ganz, ganz glasklar. Das wird elektrifiziert werden.
Das klingt aber jetzt sehr stark nach einem großen chinesischen Erfolg. Also der chinesische Weltmachtanspruch ist dann wahrscheinlich in Stein gemeißelt, oder kann sich die EU, also die USA, gut, verlieren wir dann irgendwie, kann sich die EU noch irgendwie positionieren, um da selbst von zu profitieren, außer dass Strompreise günstiger werden vielleicht?
Also klares Ja und Nein gleichzeitig. Es gibt ein paar Sachen, da ist der Zug wahrscheinlich abgefahren. Da muss man sich überlegen, aus Resilienzgründen will man als EU Geld in die Hand nehmen, um eigene Fertigung aufzubauen. Thema Solarmodule beispielsweise. Das wäre jetzt, um das in die Kostenstruktur zu bringen.
Das ist aber auch ein bisschen
spät,
ne? Das
ist super spät. Wenn man das möchte, könnte man es tun, kostet nur ein Wahnsinnsgeld und typischerweise.
Und wir haben es ja schon probiert mit der Ampel eigentlich. Mit Meyer-Burger war es ja nochmal.
Ja, genau. Das war natürlich völlig unterkritisch klein, muss man schon dazu sagen. Das muss ein ganz, ganz anderes Muskelspiel sein. Viel mehr Volumen. Bei Batterien ist der Zug auch schon sehr weit weggefahren. Allerdings kann man da vielleicht ein bisschen hoffen, dass da die. Es gibt sehr verschiedene technologische Routen, die auch noch kommen werden. Und man kann natürlich immer, wenn eine neue Route kommt, eine neue Technologie, auch da noch mit einsteigen. Es gibt aber einen Punkt, wo wir das, glaube ich, nicht nur sehr, sehr gut können noch, sondern auch wirklich gehalten sind, es unbedingt zu tun. Das ist alles rund um Elektronik und Steuerungstechnik. Und das ist der eigentliche Wert des neuen Energiesystems. Billig Solarstrom produzieren, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber kann ja mittlerweile jeder. Kauft mal ein billiges Modul, baut ein bisschen was drumherum. Aber das zu einem System zu integrieren mit den Speichern dazu, den Batterien, kommen wir gleich wahrscheinlich nochmal mehr zu, weil die wirklich uns gerade so ein bisschen den Hintern retten, kann man schon fast sagen. Aber auch Langfristspeichern, das zu konzertieren mit all den Millionen Verbrauchern und Elektroautos und Wärmepumpen und so. Das ist eine komplexe und spannende Aufgabe, die viel, viel, viel Geschäft erlaubt, die alle Länder weltweit jetzt schon haben. Also die Symptome, die wir in Deutschland diskutieren, dass wir gerade Spitzen haben mit auch dem zu hohen Angebot von erneuerbarem Strom und wir müssen flexibilisieren. Das haben alle Länder, nicht nur wir. Und wir haben eine hervorragende Industrie dafür. Elektronik, Software und so weiter. Und als letztes Argument, Resilienz, wenn ich das noch sagen darf, wir wären nicht gut beraten, das alles mit chinesischen Komponenten zu machen. Weil dann haben die geheimen Schalter drin und wenn es irgendwie schlecht läuft, haben wir keinen Strom mehr.
Bleibt die Frage natürlich nur, was wäre die Alternative? Weil also so viel alleine entwickeln können wir da, glaube ich. Also beziehungsweise entwickeln können wir das, aber wir können es ja wahrscheinlich nicht in den Massen herstellen, wie die Chinesen das machen.
Ja, bei den elektronischen Komponenten schon, ne? Das ist ja sowieso ganz viel verteilte weltweite Lieferketten und Produktionsnetzwerke. Da machen wir gar keine Sorge und die kann man auch einfach austauschen. Das heißt, wenn man die Technologie hat für Elektronik, für Steuerungstechnik, für solche Softwaresysteme, dann ist man da unabhängig.
Was genau ist eigentlich diese Steuerungstechnik? Kann man das in einem Begriff zusammenfassen oder gibt es da eine Komponente, die beispielhaft dafür steht, einfach nur damit Laien wie ich sich darunter was vorstellen können?
Also eine Sache, die immer im Zentrum steht, sind sogenannte Wechselrichter, das haben vielleicht einige schon gehört, Leistungselektronik, also das sind Komponenten, die Strom von einer Spannung in eine andere umwandeln und einspeisen, Stromnetz oder Strom entnehmen. Das gibt es in jeder Wallbox, in jedem Elektroauto, gibt es ganz, ganz viele dieser Stromrichter. Das ist eine wirklich Schlüsseltechnologie, da sind wir auch sehr gut drin, haben auch gute Firmen. Das gibt es dann fast überall sozusagen. Und das Zweite ist tatsächlich eher Messen von Daten, gucken, wie ist gerade der Netzzustand oder wie ist gerade der Marktpreis und dann Entscheidungen treffen, automatisiert. Was mache ich jetzt in jedem einzelnen Winkel des Netzes oder in jedem einzelnen Haushalt, in jedem Unternehmen? Das ist klassische Software, da glaubt, da hat man
das
ausgeführt.
Also das ist so ein bisschen, also es ist einerseits sehr wörtlich gemeint, es wird tatsächlich der Stromfluss gesteuert, aber auch im übertragenen Sinne, das, was, glaube ich, so Unternehmen wie Octopus Energy oder 1,5 Grad, und dann können ganz wir vielleicht genau auch den Sprung nach Deutschland schaffen, was die anbieten, nämlich mehr oder weniger dieses Management-System ganz für genau das Eigenheim und die erneuerbaren Energien.
Ja, genau. Das ist die zweite Ebene. Da braucht man eben braucht man beides und man sollte bei beidem resilient sein und aufpassen, dass nicht zu große Mengen als Block im schlimmsten Fall ferngesteuert werden können von jemandem, von dem wir das nicht wollen.
Jetzt gab es ja spannenderweise genau in der vergangenen Woche zu diesen Lösungen, die Unternehmen wie 1,5 Grad und Octopus Energy und auch Enpal und andere, ich glaube Bosch war dabei, Thermondo, genau, das waren 21 Unternehmen, meine ich, so mehr oder weniger aus dem Bereich der erneuerbaren Energien oder Energietechnikanwendung, die da auch geschrieben haben mit diesen dezentralen Lösungen, das ist nicht nur sinnvoll für die deutsche Energieversorgung, das ist nicht nur günstige Energieversorgung, sondern das ist tatsächlich auch etwas, wo wir global, wie sagt man das, das sind Wachstumschancen.
Genau.
Das schafft Arbeitsplätze, damit kann man andere Länder erobern. Und sie stimmt zu.
Werbung.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans with 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code FITNESS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code FITNESS.
Hey, this is Bayard Winthrop, founder of American Giant. I started this company because I was fed up with cheap clothes that didn't last and a system that shipped manufacturing overseas. We believed we could still make incredible hoodies, t-shirts, and pants right here in the U.S. with American cotton, American factories, and people earning real wages. That's what American Giant stands for, building clothes that actually last. Get 20% off your first order when you use promo code GIANT20 at American-Giant.com. That's 20% off when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
Absolut, und ich fand es sehr, sehr wichtig, dass so eine Studie auch mal publiziert wird.
Das waren dezentrale Lösungen, war glaube ich
der Schlüssel. Genau, also alles um das, worum was wir jetzt gerade besprochen haben, also wie steuere ich den ganzen Kram, die ganzen Komponenten miteinander und wie schaffe ich es, dass sich das System selber optimiert und die Kosten schön weit runterkommen, indem ich viele kleine Anlagen aufeinander abstimme. Und es gibt einen großen Denkfehler, finde ich, in der Debatte in Deutschland über energiepolitische Zukunft. Und der ist in ganz vielen Szenarien und Studien auch drin. Der sagt nämlich, oder wird vielleicht schön deutlich an dem Beispiel der Automobilindustrie. Der Wandel, der da jetzt ansteht, der kommt sowieso von Weltmärkten getrieben. Wie gesagt, das ist ja keine Klimapolitik. Und wenn man jetzt der Meinung ist, man würde aber irgendwie hier Arbeitsplätze halten können, indem man das ein bisschen hinauszögert, schafft man genau das Gegenteil. Weil man nicht modernisiert und keine neue Wertschöpfung erschließt. Weil denken wir mal, was verliere ich denn bei dem Wandel? In dem Fall vielleicht tatsächlich. Natürlich in der Industrie, wo Verbrennungsmotoren gebaut werden, verliere ich auch Arbeitsplätze, ja. Aber wenn ich das rechtzeitig und früh mache und aktiv, dann gewinne ich halt Marktanteile für neue Geschäfte. Und in den ganzen Szenarien und Studien ist das nicht drin. Also völlig idiotisch, als könnte man ewig die 90er konservieren. Ist aber nicht so. Und es gibt unfassbar schöne Beispiele auch aus der Management-Geschichte, wie solche Einschätzungsfehler einfach ganze Märkte kosten am Ende des Tages.
Haben Sie ein Beispiel für uns?
Eines, was immer sehr schön, auch weil es breitenverständlich ist, funktioniert, ist die Fehleinschätzung von dem damaligen Chef von Microsoft, dem Steve Ballmer, als das iPhone auf den Markt kam. 2007 war das. So viel zum Thema industrielle Revolution. Das ist keine 20 Jahre her. Und jetzt haben wir alle heute 3 Stück und werden die Dinger nicht mehr los.
Ich habe nur eins.
Ich habe auch nur eins. War übertrieben. Er hat damals sich kaputt gelacht und gesagt, das setzt sich ja eh nie durch, weil es hat keine Tastatur und ist für Geschäftskunden nicht geeignet. Da gibt es schöne Zitate von ihm. Und jetzt muss man aber wissen, Microsoft war ja damals der Marktführer für Betriebssysteme weltweit. Ne? Kein Computer ohne Microsoft so ungefähr. In den ganzen Markt für mobile Betriebssysteme, der heute der große ist, gibt es Microsoft nicht. Die haben das komplett verpennt. Und das ist ein riesen Managementfehler, der dazu führt, dass ein ganzer Markt verloren wurde. Weil man nicht verstanden hat, dass das Neue das Alte verdrängt. Und das droht uns an ganz vielen anderen Stellen auch. Automobil ist ein leider schillerndes Beispiel. Die haben die Entwicklung der E-Mobilität verpennt. Die haben den größten Markt verloren. Das ist China. Da kaufen Kunden keine deutschen Autos mehr, weil die einfach nicht mehr modern sind. Gar nicht nur elektrisch, sondern insgesamt sind die ein bisschen altbacken.
Aber so eine Wellen gab es ja bei den Autobauern immer. Ne? Also Mercedes war ja auch vor 20 Jahren, Ende der 90er, war Mercedes ja auch nicht so gewollt. Opel hatte auch mal große Schwierigkeiten. Mein Papa hat bei Opel gearbeitet und da wollte niemand einen Opel haben, weil die immer sofort kaputt gegangen sind. Und dann erholt man sich ja auch wieder. Aber das ist jetzt nicht mehr möglich.
Das ist was anderes. Naja, es gibt immer so teilweise natürlich technologisch begründet, weil dann irgendwie mal ein paar Produkte nicht so gut sind oder Markenbild begründet, dass man nicht mehr modern ist. Solche Wellen, das ist so. Aber weil sie eben das Thema mit dem Auto und der Pferdekutsche hatten, die Pferdekutsche ist ja auch nicht zurückgekommen. So, und das hat nichts mit Markenimage oder schlechten Deichseln zu tun, sondern einfach die Technik ist überholt. Und das ist jetzt im Automobilsektor das, was passiert. Und in vielen anderen Industrien eben auch. Und da müssen wir jetzt, glaube ich, aufpassen, dass wir gerade als Exportnation nicht zu viele Züge verschlafen, weil wir glauben, wir waren ja früher mal erfolgreich mit unserer Technologie. Und das war viel Verbrennungstechnologie, da waren wir super, muss man sagen. Und jetzt halt verpennen, dass das Neue aber anders ist und da auch vielleicht eine gewisse Bequemlichkeit oder Überheblichkeit haben. Auch da vielleicht, um ein Zitat zu bringen, ein Interview, das kennen viele vielleicht noch, da hat der damalige Chef von Volkswagen, der Herr Müller damals, das ist 2000 und ich glaube 12 gewesen oder war es sogar noch später, sich fürchterlich lustig gemacht tatsächlich in einem sehr, sehr überheblichen Ton über Tesla und diese ganze E-Mobilität. Man solle doch die Kirche mal im Dorf lassen. Also über Tesla kann man jetzt 2 Meinungen haben, aber den Markt haben die echt mal umgekrempelt. Und jetzt ist E-Mobilität weltweit gesetzt auf dem klassischen Transformationspfad. Die Zahlen gehen hoch, Verbrennerzahlen gehen runter. Wieder so eine Managementfehleinschätzung.
Ich glaube, ich habe sogar Zahlen hier. Man beschränkt den Blick ja häufig sehr auf Deutschland und Europa, vielleicht auch Westeuropa. China hat nur im August Waren, also aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, sage ich mal, in die Welt verkauft für 20 Milliarden Dollar. Ein Großteil davon waren E-Autos, die aber dann auch zum Beispiel in Indonesien oder in Afrika oder in Vietnam gelandet sind. Also das ist tatsächlich, wenn man die Zahlen sieht, es sind beeindruckende Zahlen und es ist halt eine Entwicklung, die tatsächlich global stattfindet.
Absolut. Und der Durchschnitt, wenn ich es richtig im Kopf habe, weltweit liegt jetzt bei etwa 25% Marktanteil von elektrischen Antrieben. Da geht halt steil hoch. Auch das ist spannend. Das gibt es, wie gesagt, in ganz vielen
Branchen. Weil das auch ganz viele so kleine Mopeds oder so sind. Ne?
Das also sind zwei Rechnungen, aber in 25% nicht drin gerechnet. Okay. Das sind wirklich nur die Pkw. Habe ich die Zahl im Kopf. Bei den Zweirädrigen ist die Quote höher. Selbst bei Bussen ist sie mittlerweile höher. Ist auch interessant.
Ich glaube, in China kommen jetzt auch die großflächig elektrische Lkw und solche Geschichten.
Auch das, auch in Europa passiert das. Wenn man sich anschaut, wo mittlerweile überall Batterietechnik als Antriebstechnik elektrisch gesetzt ist, wo ich selber vor 5 Jahren noch gedacht hätte, ach, mal gucken, ob das nicht eine Brennstoffzelle wird mit Wasserstoff. Das ist irre. Und man kann gut verstehen, was das ist, was es so treibt. Das hat mit Massenfertigung zu tun, mit Skalierung, die bei dieser Art von Technologie wie Batterien sehr, sehr gut funktioniert und bei anderen halt nicht. Und dann ist so ein Rennen auch schnell entschieden. Das heißt, selbst Alternativen, die jetzt noch aufkommen wollten, die haben Effizienznachteile sowieso, aber die haben auch einen Volumensnachteil, den die kaum noch einholen können. Und da frisst sich dieses Batterieelektrische in der Mobilität immer tiefer in zig Segmente rein. Jetzt in der Schifffahrt geht das los. Also es ist wirklich faszinierend zu sehen.
Sie sind in dem Punkt, also auf Kurs mit oder auf einer Linie mit dem neuen Beraterkreis von Katharina Reiche, unserer Wirtschaftsministerin. Das sind jetzt, glaube ich, vier Ökonomen. Ich glaube, also Veronika Grimm ist einer von ihnen und drei Herren, die jetzt auch so ein, es war, glaube ich, ausnahmsweise kein Zehn-Punkte-Papier, sonst ist es immer ein Zehn-Punkte-Papier, aber auch einen Plan vorgestellt haben, wie man in Deutschland einen echten Wandel schafft, eine Wachstumsagenda hieß es, glaube ich. In Deutschland auch drin, man sollte aufhören, die bekannten Namen, die großen Unternehmen in Deutschland, wie in den vergangenen 10, 15 Jahren immer wieder zu unterstützen, sondern man muss auch mal einen echten Strukturwandel zulassen. Und das heißt ja dann aber A, wir müssen tatsächlich auch einfach mal akzeptieren, dass wir vielleicht nicht nur Zehntausende, sondern Hunderttausende Arbeitsplätze in bestimmten Branchen oder Industrien verlieren. Ja, das müssen wir einfach zulassen.
Also zunächst mal dieses Papier, auf das Sie jetzt abstellen, ich glaube, es ist ganz frisch ja erschienen.
Genau.
Das habe ich noch nicht genug studiert, um mal pauschal sagen zu können, ich bin da einer Meinung. Bei Frau Grimm weiß ich, es gibt noch Themen, wo ich nicht einer Meinung bin.
Es war überraschenderweise so, dass vieles von dem, was da drin stand, ein bisschen in eine andere Richtung geht, als das, was die Schwarz-Rote Koalition und auch Katharina Reiche selbst vorhaben.
Das glaube ich dann gerne. Also grundsätzlich teile ich ja die Analyse, dass wir uns dringend modernisieren müssen, auch strukturell. Und dieses ganze, weil wir so erfolgreich waren, daran so festhalten und denken, das war ja alles immer super, das muss aufhören, damit stehen wir uns echt im Weg und dann landen wir im Industriemuseum. Das ist immer so ein bisschen die Sorge, die man haben muss. Insofern, da gehe ich total mit. Grundsätzlich ist es ja aber so, dass die Frau Reiche auch mit ihren 10 Punkten sich bisher als eher unbeeindruckt von dem zeigt, was ihre Berater ihr sagen. Und der Monitoringbericht ist ja von ihr beauftragt gewesen, wo eine wirklich sehr gründliche Statusaufnahme gemacht worden ist zur Energiewende selber, auch den Schieflagen, die es gibt, die Ineffizienzen, die es natürlich gibt. Und da sind viele gute Sachen drin, auch gute Empfehlungen. Und das beeindruckt sie aber mal gar nicht, sondern sie macht 10 Punkte, die im Wesentlichen wenig damit zu tun haben und teilweise im Widerspruch stehen. Und das ist, glaube ich, jetzt eher das Thema, dass wir mal gucken müssen, wie kriegen wir da ein bisschen Zugang gelegt, dass mehr Wirklichkeit und mehr Modernisierung da Einzug erhält. Und dieses sehr nach hinten guckende auf die alten Strukturen mal rauskommt.
Gibt es denn trotzdem, bevor wir zum Energiewende-Monitoring kommen, Industrien, Unternehmen, Branchen, bei denen Sie sagen, dort ist es schon sinnvoll, wenn wir zum Beispiel Zölle erheben? Zum Beispiel, ich glaube, jetzt waren jetzt EU-weit 50% Zölle auf Stahlimporte. Einfach, wir brauchen auch aus Sicherheitsgründen Stahlprodukte für Panzer, wahrscheinlich auch Raketen, für diese Bereiche. Ja. Ein paar Industrien müssen wir schon schützen.
Werbung.
Craving the coffee flavor you love, but without the caffeine? Kachava's got you covered with their newest coffee flavor. This all-in-one nutrition shake delivers bold, authentic flavor crafted from premium decaffeinated Brazilian beans. Quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. Whether you're craving that coffee taste to kickstart your morning ritual or as a nutrient-packed reward to round out your afternoon, Kachava keeps you fueled and satisfied wherever your day takes you. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. And for the times you feel like switching it up, you've got 7 flavors to choose from, all with the highest quality ingredients. Treat yourself to the flavor and nutrition your body craves. Go to kachava.com and use code FITNESS. New customers get 15% off their first order. That's kachava.com, code FITNESS.
Da bin ich jetzt zu wenig Ökonom, um mich da wirklich irgendwie sehr profund äußern zu können. Grundsätzlich bin ich sehr marktlich und denke, Zölle sind eine schlechte Idee. Wenn es einzelne Segmente gibt, wo die Ökonomen sagen, das ist jetzt trotzdem mal ein richtiges Instrument, weil die Welt so ein bisschen Kopf steht, dann mag ich da nichts gegen haben. Aber bin ich der Falsche, um das wirklich zu bewerten, ob jetzt gerade bei Stahl das zum Beispiel ein guter Weg ist.
Bei den Autobauern aber definitiv nicht.
Nee, genau, da definitiv nicht. Grundsätzlich glaube ich, ist es eine gute Idee, da wo Industrien unter Druck sind. Das haben wir ja an vielen Stellen, auch wegen der jetzt hochgeschossenen Gaspreise und so weiter. Da ist ja wirklich Industrie unter Druck, leidet unter hohen Energiepreisen. Da aber eher dann zu helfen, nicht mit Geld für sieh mal zu, dass du irgendwie zurechtkommst und ein altes Geschäft weitermachen kannst. Subventionen, Industriestrompreis geht auch so in die Richtung. Sondern ganz klar Geld für Transformationshilfen, durch Modernisierung dem alten Gefängnis ausbrechen zu können. Also eben nicht abhängig zu sein von, in dem Fall jetzt Gas oder anderen Energieträgern, sondern mit neuen Verfahren da rauszukommen. Und dafür Geld zu geben, ist gut investiert in die Zukunft. Geld zu geben für das Behalten von etwas, was aber eigentlich sagen in der technologischen Entwicklung schon alt ist, macht keinen Sinn.
Jetzt sagen aber dann ja doch einige aus, ich weiß jetzt nicht, ob die direkt aus der Branche kommen, ich lese das oder höre das in anderen Podcasts oder irgendwo im Internet, dass man speziell in der Stahlindustrie sagt, es gibt einfach gewisse Prozesse, die kann man nicht elektrifizieren, das funktioniert nicht. Das LNG-Gas aus Texas ist schön und gut und auch das norwegische, das wir beziehen, aber das ist halt viel teurer als das russische, das wir früher hatten. Ohne russisches Gas wird die deutsche Industrie nicht überlebensfähig sein.
Nicht ohne Hilfe, das ist die Aussage dahinter. Und also es gibt Stahlprozesse, die kann man elektrifizieren, andere bevorzugen diese Wasserstoffroute, dann muss man halt den Wasserstoff günstig bereitstellen.
Und was das genau es ja auch das, noch nicht gibt.
Nee, genau, das ist genau das, was ich eben sagte. Dann muss man halt sich überlegen als Staat, wenn ich glaube, es macht Sinn, solche Prozesse, solche Industrien bei uns zu haben, auch aus Resilienzgründen, dann muss ich halt Geld in die Hand nehmen. Aber dann dafür, dass ich diesen Weg günstig kaufe sozusagen. Und das ist Beispiel wieder 10-Punkte-Plan. Da ist die Aussage drin, man wolle den Wasserstoffhochlauf eher nachfrageorientiert gestalten. Das wäre genau falsch. Das hieße
Was bedeutet
nämlich,
das konkret?
Genau, das hieße, solange die Stahlindustrie nicht nachfragt, weil ist ja zu teuer, sorge ich auch nicht dafür, dass es Wasserstoff gibt. Und das ist ein das wirkt sich selber ab. Da müsste ich eher sagen, ich glaube an eine Wasserstoffroute, wenn das so ist beim Stahl, und dann sorge ich dafür, dass die Herstellungskapazität dafür entsteht für Wasserstoff, tu da auch staatliche Mittel rein, Steuermittel rein, um das so runterzukaufen, dass unsere Industrie damit wettbewerbsfähig arbeiten kann. Und dann in 5 Jahren oder wann auch immer, die Weltmärkte, die switchen ja alle um dann eben auch nachhaltig in dieser Industrie wettbewerbsfähig zu sein.
Das kann also innerhalb von 10 Jahren tatsächlich funktionieren, dass die deutsche Stahlindustrie mit nur noch Wasserstoff arbeitet oder auch die Prozesse, die man elektrifizieren kann.
Ich will mich da jetzt nicht festlegen, dass jeder einzelne Prozess, das ist bestimmt ambitioniert, das so schnell zu machen. Ich will nur die Mechanik dahinter deutlich machen. Also die Welt dekarbonisiert, macht sie sowieso auch aus wettbewerblichen Gründen, allen voran sogar, und zunehmend auch in China natürlich, weil verstanden ist, dass Klima langfristig ein Problem ist. Also müssen wir was tun. So, und wenn das gesetzt ist, dass wir in 20 Jahren ist hier das Ziel in Deutschland oder in Europa, 2045 dekarbonisiert sind, dann kann ich mir nur noch Gedanken machen, wie gestalte ich den Weg dahin. Und dann ist es gut, da jetzt anzufangen, auch mit den Themen, die wir besprochen haben, im Stahl oder auch in den schwierigeren Industrien, warum nicht auch in der Chemie. Und den Anfang machen und gucken, dass man Technologie entwickelt, die mit weniger Energie und mit kohlenstofffreier Energie auskommt. Mhm. Wenn ich das gut mache, habe ich dann auch wieder ein neben der Resilienz ein Exportfaktor sozusagen. Aber ansonsten werde ich da auch nur deindustrialisiert und abgehängt. Das kann es ja nicht sein.
Und Sie sind aber überzeugt, es geht ohne Gas, definitiv. Das steht nicht in Frage. Oder kann man auch sagen, wir benutzen das Gas einfach in dem Sektor weiter und gucken, ob wir das anderswo irgendwie an Emissionen einsparen können?
Also es gibt, wenn man sich die Klimaszenarien anschaut und unseren Weg, wie wir dekarbonisieren müssen, ist schon klar, wir müssen auch sogenannte Negativemissionen beschaffen, also dafür sorgen, dass irgendwo fossile Energie eingesetzt wird und dann das CO2 aber gebunden und weggebracht wird. Da gibt es wahrscheinlich Industrien, Zement ist ein klassisches Beispiel immer, wo es zu schwer wird, das schnell loszuwerden. Das sind aber, wie sagen, es sind schon große Mengen, aber es sind eigentlich Nischen. Also von der Anwendung her gedacht sind es Nischen. In der Breite geht es ohne Gas und wird es auch ohne Gas viel billiger gehen. Also in der Energiewirtschaft, auch das ist ja eine Diskussion, ob wir jetzt dieses Kohlenstoffeinfangen auch an Kraftwerken machen wollen, an Gaskraftwerken, ist totaler Irrsinn. Die Gaskraftwerke sind schon so, wie sie gedacht sind, zu teuer. Und wenn ich dann noch was daneben stelle, was auch noch teuer ist, dann macht es den Strom unbezahlbar. Das heißt, auch da ist sich die Fachwelt übrigens weitgehend einig, dass das keinen Sinn macht, so eine CCS-Abscheideanlage neben Gaskraftwerke zu stellen. Und da müssten wir schauen, dass
einfach,
wir
da, weil das zu teuer wird oder weil es nicht funktioniert?
Also A, die Technologie gibt es nicht in dem Volumen, das ist das eine, müsste sie nochmal hochfahren, aber es ist auch einfach zu teuer. Und auch da ist eine ziemlich einfache wirtschaftliche Logik dahinter. Es gibt Technologien, wie so ein Gaskraftwerk, das kann ich ja später mit Wasserstoff betreiben, wenn ich mag, oder sollte ich es dann auch tun, aus Klimagründen. Und die haben eine Kostenstruktur, da ist die Investition in die Technik nicht so teuer, die prägt die Kosten nicht ganz so, aber der Betrieb tut's. Das Gas ist teuer oder Wasserstoff noch mehr. Also habe ich immer in so einem Markt den Anreiz, dieses Ding wenig zu benutzen. Also in den Dunkelflaute-Stunden, in denen ich wirklich dringend Strom brauche, dann läuft das. Das sind vielleicht 1000 Stunden im Jahr, würde man in der Energiewirtschaft so sagen, von den knapp 9000, die so ein Jahr hat. Da läuft das Ding und macht sehr teuren Strom, ist aber nicht schlimm, weil die anderen Stunden ist es ja billig, weil da brauche ich es nicht. Da habe ich erneuerbare und Batterien so. Also im Misch total in Ordnung. Aber ich will das kurz betreiben. So eine Kohlenstoffabscheideanlage, die braucht technisch eine hohe Auslastung, aber auch wirtschaftlich, weil da dominieren die Kapitalkosten, nicht die Betriebskosten. Sondern wenn ich jetzt ein Ding daneben stelle, was aber gerne 4000 Stunden im Jahr laufen möchte, dann habe ich einen völligen Fehlanreiz, dass auch mein Gaskraftwerk möglichst lange läuft, weil sonst habe ich das CO2 gar nicht zum Abscheiden und dann geht die ganze Rechnung nicht auf. Dann wird alles nur unfassbar teuer. Und wenn ich diese CCS-Anlage nur 1000 Stunden im Jahr betreibe, kann ich es gleich vergessen. Das ist dieselbe Logik, die auch gilt, weswegen, was ja häufig gesagt wird, wir brauchen Atomkraftwerke für die Dunkelflaute. Das ist der gleiche Unsinn, weil ein Atomkraftwerk will durchnudeln. Tun sie auch in den meisten Ländern, aus ökonomischen Gründen, nicht aus technischen. Und wenn ich jetzt auf die Idee käme, ein Atomkraftwerk zu bauen, das ich nur 1000 Stunden betreibe, dann wird aus einem sowieso schon ökonomischen Wahnsinn wirklich ein Horrorszenario. Das funktioniert einfach ökonomisch nicht.
Wir stecken ja schon mittendrin in der deutschen Energiewende. Man hat schon rausgehört, glaube ich, dass Sie nicht der allergrößte Fan von Katharina Reiche, ihrem 10-Punkte-Plan, vielleicht aber doch vom Energiewende-Monitoring her sind. Wie bewerten Sie denn den Stand in Deutschland derzeit?
Also ich bin kein Fan vom 10-Punkte-Plan. Ich glaube, man muss das gar nicht auf Personen beziehen. Klar würde ich mir wünschen, dass eine neue Ministerin da ein bisschen sachbezogener argumentiert, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich nicht nur bei der Frau Reiche, sondern bei der Art, wie wir in Deutschland Energiepolitik diskutieren, dass sie halt so sehr politisch und lagebezogen funktioniert. Und gar nicht mehr eben gekoppelt an die Wirklichkeit und die technoökonomischen Dinge, die im Monitoringbericht gut rausgearbeitet sind.
Das steht da wunderbar. Das ist ja auch so ein Kritikpunkt von Philipp Schröder, hat uns das gesagt, von 1,5 Grad, der Chef. Das ist halt, es gibt das fossile Lager, das sagt, ohne Gaskraftwerke wird Deutschland untergehen. Und dann gibt es die Erneuerbaren, die sagen, wir brauchen nie wieder Gaskraftwerke in Deutschland.
Es gibt auch bei den Erneuerbaren welche, die sagen, wir brauchen nie wieder Gaskraftwerke. Das ist aber wirklich eine Minderheit. Und wenn man jetzt über Zahlen spricht, auch die alte Bundesregierung hat ja diese 10 Gigawatt neue Kraftwerke auf den Weg gebracht. Die liegen auch in Brüssel zur Genehmigung, die dann später auf Wasserstoff umgestellt werden sollen. Und das kann ich gut verstehen, dass Politik sagt, ey Leute, so ganz ohne doppelten Hosenträger wollen wir nicht unterwegs sein, weil Blackouts ist echt zu gefährlich. Also lass uns ein bisschen was davon jetzt schon mal anschieben. Macht total Sinn, gehen alle mit. Heißt aber nicht null Gaskraftwerke, sondern heißt, 10 Gigawatt sind ja okay. Wir brauchen aber viel weniger von diesen Gaskraftwerken als das Fossillager, aber auch eben so die bisschen so die alte Energiewirtschaft uns glauben machen will, weil wir ganz viele Optionen haben, die einfach nicht berücksichtigt werden. Und das hat viel damit zu tun, wann haben die gelernt, sozusagen ihre energietechnischen und energiewirtschaftlichen Überzeugungen. Das ist bei vielen zu lange her. Da gab es nämlich diese Revolution noch gar nicht.
Der Wissensstand von 1980 oder 1990.
Ja, 2000 reicht völlig aus. Okay. Wenn ich im Jahr 2000 gelernt habe sozusagen und dann noch in der alten Energiewirtschaft, da gab es ja tatsächlich nicht in dem Volumen und zu den Kosten wie heute Wind, Sonne und Batterien. Gab es ja nicht. Und da gab es auch die Massenfertigung nicht als den entscheidenden Treiber, der alles auf den Kopf stellt. Und das ist aber heute Realität. Und das muss man, glaube ich, mal zur Kenntnis nehmen, dass deshalb ganz neue Optionen da sind, die es vor 20 Jahren wirklich nicht gab. Ja, ich glaube, das ist einer der entscheidenden Punkte, dass teilweise Wissen fehlt, also natürlich auch einfach pure Interessenlagen, die dann nicht da sind.
Und was überwiegt denn, Interessenlage oder fehlender Wissensstand? Kann man das so...
Da müsste man jetzt in die Köpfe reingucken. Ne? Ja. Fällt mir schwer, das zu sagen. Ich glaube, das hat auch viel mit... Interessenlagen finanziell, aber auch natürlich sagen, mit persönlichen Beziehungen zu tun, mit wem will ich mich gut stellen. Und das ist eben genau diese Überpolitisierung. Also wenn man sich ehrlich macht, muss man ja schon feststellen, auch im Monitoringbericht jetzt, der unterstreicht das sehr schön, dass ganz, ganz viel von der Analyse und dem Weg der letzten 10, 20 Jahre grundsätzlich Erneuerbare richtig, richtig Gas geben, richtig, richtig vorwärts kommen, Elektrifizierung richtig vorwärts kommen. Das ist alles richtig. Das steht völlig außer Frage, wird auch weltweit gemacht. Ist nur dummerweise eine Analyse und ein Pfad, der aus der Öko-Ecke kommt sozusagen und völlig geframed wurde als diese Klimaspinner. So. Und jetzt hat sich die andere Seite so in die Sackgasse manövriert, auch vor der Wahl ja wirklich mit teilweise harter Desinformation. Also ich weiß nicht, ob hier schon mal Hupsi Aiwanger ein Thema war, wie er vor der Wasserstoffheizung stand vor einem Jahr oder zwei Jahre ist es her.
Mit dem war schon mal Thema, aber genau. Nicht in dem Zusammenhang.
Genau, und das ist harte Desinformation, die auch aus Teilen der Union immer noch kommt, sagen, was wir alles nicht machen müssen. Im Koalitionsvertrag steht drin, unsere Gasnetze, die behalten wir, um sie mit defossilisiertem Gas zu betreiben. Also man kann zu Hause seine Gasheizung behalten, weil dann da morgen, keine Ahnung, Wasserstoff oder sowas. Völliger Unsinn, wird nicht passieren. Und das ist wirklich Desinformation. Und ich glaube, ein Kern der ganzen Dilemmas ist, dass gerade in der Union viele noch nicht den Weg für sich gefunden haben, wie mache ich denn proaktiv moderne Energiepolitik, ohne dabei irgendwie zu grün zu klingen. Also macht man das Gegenteil. So, ich glaube, so
fast schon wie eine kleine Trotzreaktion. So kann man sich das ganz gut erklären. Dabei gäbe es Wege, das mit einer eigenen Handschrift zu machen und trotzdem voranzukommen.
Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das in Teilen fehlendes Wissen, in Teilen Desinformation und in Teilen finanzielle Interessen sind, wie gehen wir denn am besten vor, damit die Energiewende in Deutschland ein Erfolg wird? Wie bringen wir das der Union bei?
Ja, das ist dann das sind zwei Fragen jetzt. Die eine ist, wie gehen wir in Deutschland vor? Ich würde sagen, es ist immer eine gute Idee, gute marktliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit der Markt einfach seine Kräfte wirken lassen kann und optimiert. Das heißt, wir sollten.
Das liegt ja auch in den Händen der Union mehr.
Ja, eigentlich ist es so. Eigentlich ist es total ein Unionspfad. Und sagen, ich mache jetzt keinen Kapazitätsmarkt mit 20 Gigawatt Gaskraftwerken, was ein Heidengeld kostet, sondern ich schaue, dass ich ein Marktdesign mache, wo auch diese Dunkelflautenüberbrückung der Beste möge im Wettbewerb gewinnen. Ich schreibe das aus, aber bitte möglichst marktlich. Es gibt Absicherungspflichten, solche Sachen, die man noch vorschalten kann. Und dann wird es deutlich günstiger und ich habe auf einmal einen Zoo an Möglichkeiten, der mir angeboten wird, anstatt dass ich festlege, es mögen bitte 20 GW Gas sein. So. Also ich glaube, viel mehr die Marktkräfte zu nutzen, ist das eine. Und dann einfach Hürden wegnehmen. Hürden wegnehmen, Hürden wegnehmen. Wir haben gerade im Betrieb unser Verteilnetze, das ist so der größte Elefant im Raum tatsächlich in der deutschen Energiewende. Die frisst sich gerade fest an der Art, wie wir unsere Verteilnetze organisieren. Ne? Da ist Schieflage drin, die sind überfordert mit einer Menge an Anfragen, sind nicht digitalisiert, extrem fragmentiert, 860 Netzbetreiber mit verschiedenen Standards und Softwaresystemen. Und das kostet unfassbar viel Kraft auf Seiten der Netzbetreiber. Ich möchte da auch nicht immer mittendrin sein sozusagen, das ist für die ja auch anstrengend, aber auch für die Marktakteure irgendwas möglich zu machen. Da müssten wir einmal ziemlich viel glatt ziehen, also wirklich standardisieren, vereinheitlichen. Dann löst sich viel von selbst.
Das muss man ja irgendwie anreizen, dass man vielleicht auch sagt, irgendjemand muss ja auf die Idee kommen, vielleicht sollten wir die Zahl der Verteilnetzbetreiber halbieren. Vielleicht sollten wir das auch irgendwie, ich lande jetzt wieder bei 1,5 Grad oder bei Octopus Energy, die wollen ja auch helfen. Es geht ja dabei speziell immer um den Smart Meter Rollout. Ja. Die wollen ja helfen, ist ja auch nicht gewünscht laut 10-Punkte-Papier. Ja. Man muss ja dann mit diesen Informationen durchdringen, bei der Union speziell ja auch. Wie machen wir das? Bei diesen politischen Lager, genau, die so verhärtet sind, wie kann man das auflösen?
Also ich hoffe ja, dass man schon noch Storys findet, wo sie sagen, ach stimmt, das ist eine gute Story, die mache ich mir zu eigen als Union, weil sie nach Union klingt. Sie führt zu einem ähnlichen Ergebnis, aber auf anderem Weg. Also ich glaube auch, dass wir am Ende mit viel weniger verschiedenartigen Strukturen im Netzbetrieb dastehen werden. Aber das muss ich jetzt nicht quasi verordnen in dem Sinne. Dann ist man schon wieder da, jetzt kommst du hier mit irgendwie Verbotspolitik oder sowas. Sondern ich würde einfach mal schauen, was ist denn die richtige Rollenverteilung? Wir alle sind Netzkunden. Haben Sie das Wort Netzkunde schon mal gehört?
Nee.
Ich nicht. So, da gibt es einen staatlich...
Netzpunkt, glaube ich.
Genau, also es gibt ein staatlich organisiertes Monopol oder reguliertes Monopol, das sind die Stromnetze. Und alle, die dies nutzen, sowohl für Einspeisung als auch für Verbrauch, sind Kunden dieser Infrastruktur. Und es gibt sogar an vielen Stellen Ansprüche, die man als Kunde hat. Die stehen in Gesetzen, in Verordnungen drin. Wenn die nicht erfüllt werden, passiert nichts. Nichts. Und das ist eine Schieflage. Also wir müssten sagen, pass auf, wir sind da schon auch Kunden, lass mal überlegen, wenn die sogar die gesetzlich kodifizierten Ansprüche, die Kunden nun mal haben, an diese Infrastruktur nicht erfüllt werden, dann muss es auch mal eine Penale geben, dann muss es eine Konsequenz geben. Also Anreize, es besser zu machen.
Energiewende durch Verbraucherschutz.
Ja, im Prinzip ja, aber jetzt eben nicht dieses Verbraucherschutz, wie man es so kennt, das ganz kleinteilig, sondern einfach sich bewusst machen, das ist eine dienende Infrastruktur. Und die wird ihrer Rolle als dienende Infrastruktur nicht mehr gerecht. Wir sind ein modernes Industrieland mit einer kritischen Infrastruktur, die überhaupt nicht adäquat ist für das, was jetzt dran ist. So hart muss man sagen. Mhm. Wir kennen das bei Brücken und bei Schulen und sonst wo. Wir müssen endlich darüber reden, dass es bei den Netzen genauso ist. Und was die neue Regierung gerade eher zu spielen scheint, ist zu sagen, naja, wenn das Problem da so riesig ist, nehme ich Tempo aus dem anderen raus. Das ist genau der falsche Weg. Wir müssen ja die Modernisierungsgeschwindigkeit bei den Netzen und bei Smart Metern, den ganzen Kram, massiv erhöhen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Jetzt zu sagen, da werden wir auch noch langsamer bei einem Ausbau der Erneuerbaren und bei Elektrifizierung, ist wirklich totales Gift für alles, nicht nur für das Klima, sondern auch für die Wirtschaft.
Und das ist auch dieser Punkt, dass Probleme löst man am besten vor Ort und nicht mit diesem großen Netzausbau, den wir in Deutschland immer gerne machen.
Ja, wir brauchen schon auch Netzausbau, muss man ganz klar sagen. Auf der Übertragungsnetzebene, also den Stromautobahnen, wie man sie nennt, ist auch viel angeschoben worden in der letzten Legislatur. Da geht es voran. wo noch fast nichts passiert ist, auch planerisch und wie man das organisiert, ist im Verteilnetz, also in den Ebenen darunter. Aber klar ist auch, wir brauchen viel, viel weniger Netzausbau, als die meisten denken. Weil wir heute zwei Dinge nicht gut machen. Zum einen, wir nutzen die Netze gar nicht ordentlich aus. Also das sind alte Planungsstandards, wie stelle ich sicher, dass das Netz irgendwas kann an Lastversorgung, an Einspeisung. Das wird dann mal gerechnet, aber man weiß es nicht. Wir wissen es einfach nicht, weil wir die Daten nicht haben. Die Netzbetreiber betreiben Blackboxes. Die wissen also nicht, wann fließt wie viel Strom wo in welchem Netz und können das gar nicht optimieren. Und da ist ganz viel Sicherheitspuffer drin. So, und den könnten wir rausnehmen. So, das fängt ein bisschen an mit so Spezialthemen wie Überbauung. Das wird hier vielleicht schon mal erklärt, sonst machen wir es gleich. Also es fängt so ein ganz bisschen an, aber zaghaft. Also Punkt 1, wir nutzen das Kupfer und die Transformatoren, die wir haben, überhaupt nicht richtig aus. Und Punkt 2 ist, wir könnten ja auch viel dafür tun, diese Ausnutzung zu steigern. Ne, wir können, das Thema kam ja eben mit dem Papier, dieser neuen Allianz da zur Flexibilität. Man kann immer die Entscheidung treffen, brauche ich jetzt mehr Kupfer oder mehr Trafos oder stelle ich erstmal eine Batterie daneben oder mache ich erstmal einen Anreiz, dass die Last flexibilisiert wird, dass ich also nicht stumpf die letzte Kilowattstunde versuche irgendwo hinzubringen, sondern einfach sage, ich verlagere die Investition, die ich eigentlich in mein Trafo tätigen müsste, hin zu den Kunden, die davon profitieren, selber eine Batterie hinzustellen. Dann muss ich nicht als Netzbetreiber investieren, sondern meine Kunden tun das und die verdienen auch noch Geld damit.
Haben Sie denn den Eindruck, dass wir in diesen Problemfeldern, das waren jetzt erschreckend viele immer noch,
leider.
Haben Sie den Eindruck, dass wir Fortschritte machen?
Viel zu langsam. Das ist für mich der große Elefant im Raum. Wir machen viel zu langsame Fortschritte und das eigentliche Drama ist, dass wir in dem Erkenntnisprozess noch nicht mal richtig drinstecken. Da liest man recht viel schon von im Monitoringbericht. Da sind viele Worte auch sehr salbungsvoll. Ne? Dieses 68 Netzbetreiber ist vielleicht ein bisschen viel, ist auch ein heikles Thema. Aber man liest eine gute Analyse der vielen Nachholbedarfe da schon raus. Aber ich sehe es nirgendwo auf irgendeiner politischen Agenda und auch die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde tut sich unfassbar schwer, das wirklich anzupacken. Ist in Teilen da auch wirklich nicht hilfreich. So viel die in letzter Zeit bewegt haben, es gibt Themenfelder, wo sie gerade echt im Weg stehen. Kurzum, der politische Wille ist im Moment für mich überhaupt nicht ausreichend erkennbar.
Normalerweise beenden wir den Podcast immer mit der Frage, wie optimistisch sind Sie, dass die Energiewende gelingt? Ich würde es auch diesmal so behalten. Ich war eigentlich am Anfang des Gesprächs, dachte ich mir fast, die Frage brauche ich gar nicht stellen, weil das ist ja eine globale industrielle Revolution. Das Thema hat sich von selbst erledigt und wollte fragen, wann ist die denn erledigt, die Energiewende? Weil ich finde das immer spannend, diese Wende, wann ist die eigentlich vorbei? Aber kann man die Energiewende in Deutschland noch stoppen und aufhalten?
Nein, also das geht überhaupt nicht. Man kann sie künstlich uneffizient machen. Sie hat ja Schieflagen, man kann das künstlich verstärken. Wir können Zeit verlieren bei der Modernisierung und damit Wettbewerbsnachteile weiter aufbauen. Das können wir alles machen, wir können es aber nicht stoppen. Ja, ziemlich doofe Idee. Und um trotzdem die Frage zu beantworten, ich bin total optimistisch. Natürlich wird die gelingen.
Es ist nur eine Frage, wie gut oder wie schlecht dann tatsächlich.
Wie gut und wie schlecht. Und ich glaube, es wird unterschätzt, was das eigentlich ist, nämlich eine Revolution. Und Revolution heißt, da passieren auch Dinge, die diejenigen, die eigentlich glauben, sozusagen die Dinge steuern zu können, überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Und ich bin total sicher, in einer Handvoll Jahren spätestens haben
Montagsdemos für mehr erneuerbare Energien.
Nein, oder was ganz ist anders. Das? Revolution heißt, die Leute kaufen sich einfach Batterien zu Hause und stellen sie hin.
Okay.
Die sind doch so billig, die Dinger. Und wenn ich dann endlich mal einen Smart Meter habe oder irgendeine Lösung, wo ich das halbwegs abrechnen kann, dann habe ich halt einfach zu Hause eine Batterie und optimiere mich selbst. Bei Netzanschlusspunkten, also warum muss ich eigentlich drauf warten, mehr Leistung zu kriegen? Ich stelle eine Batterie dahin. Also das kommt dann von unten, von denen, die einfach die Energie nutzen wollen. Und die machen es einfach.
Und dann wird ich nenne es jetzt mal wieder diesen fossilen Lager, dem wird dann die Lösung einfach aufgezwungen, sodass man sich nicht mehr verwehren kann.
Genau, dem fossilen Lager, wobei ja auch da viele sind, die gar nicht nur fossil ticken, sondern einfach in ihren strukturellen Problemen gefangen sind. Also die Netzbetreiber sind bestimmt nicht alle Leute, die jetzt irgendwie Verbrennen toll finden, aber es sind einfach in den Strukturen, in den Anreizen, in den Fehlanreizen gefangene Akteure und die werden dann tatsächlich ein bisschen überrollt werden. Und Balkonsolar ist so ein schönes Beispiel, ne? Das ist eine super Sache, Riesenakzeptanz, total einfach. Jetzt kommen die Batteriepreise dahin, wie das mit Smart Mietern dann irgendwie auch lohnt, sowas zu tun und auch Ladeinfrastruktur für Autos, wo es dann teilweise klemmt mit gekriegtem Netzanschluss. Ich glaube, ganz viel davon wird auf einmal von den Anwendern gelöst, von unten. Das ist dann Revolution wieder. Das ist ziemlich cool. Und dann muss Infrastruktur und Politik reagieren. Und da wird keiner auf die Idee kommen zu sagen, jetzt schicke ich die Strompolizei los und sage, nee, Leute, dürft ihr nicht. Das wird nicht passieren.
Und wann ist die Energiewende geschafft? Wann ist die vorbei in Deutschland oder weltweit?
Also wir haben ein Ziel 2045. Das ist machbar, ambitioniert, aber machbar. Völlig klar, im Vorwärtsgang geht das. Ich glaube, weltweit wird ein ähnliches Datum dastehen, ob ein paar Länder und ein paar Restmengen, muss man auch sagen, ein paar Restmengen ein bisschen früher oder später, es ist völlig egal. Entscheidend ist, dass wir jetzt schnell anfangen. Ob wir dann im Jahr 2046 noch eine Minimenge irgendwo fossil haben, ist ja nicht schlimm, wenn wir jetzt dafür umso schneller die großen voluminalen Emissionen runterfahren. Wir gewinnen ja sogar Zeit dadurch. Insofern bin ich da auch weltweit guter Dinge. Auch der Herr Trump wird das vielleicht nicht verhindern. In Hamburg haben wir gerade den Volksentscheid. Der Podcast wird jetzt ja ausgestrahlt. Ich glaube, schon noch vor der Abstimmung am 12.10. alle hingehen. Da soll 2040 schon das Thema durch sein. Und das ist auch in Hamburg machbar.
Das ist doch ein tolles Schlusswort. Tim Mayer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns hier im Klimalabor. Wer mehr von Tim Mayer lesen möchte, kann das auf LinkedIn sehr intensiv tun oder, wie gesagt, in seinem Buch Strom über Nostalgie, Zukunft und warum der Markt längst entschieden hat. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.